SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Es gab ihn also doch, den Plan der FDP für den Ausstieg aus der Ampelkoalition. Das Drehbuch hat die Partei jetzt selbst veröffentlicht. Nur wer davon gewusst hat und wer nicht, das steht in Frage. In dem Papier ist von D-Day die Rede, offene Feldschlacht, Torpedo. Diese Begriffe standen in dem Ablaufszenario. Der FDP-Generalsekretär Gierserei ist deswegen heute Vormittag zurückgetreten. Er hatte vor ein paar Tagen konkret geleugnet, dass zum Beispiel der Begriff D-Day, der mit dem Zweiten Weltkrieg verbunden wird, verwendet wurde in dem Papier. Ich habe vor der Sendung mit dem saarländischen FDP-Vorsitzenden Oliver Luksic gesprochen. Er war ja bis zum Ampelausstieg Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium und ich habe Oliver Luksic gefragt, wie die Stimmung in der Partei ist nach dem Rücktritt und ob schon Rückmeldungen aus der Saar-FDP gibt.
Ja, natürlich gibt es da sehr viele Rückfragen. Ja, dieses Papier war auch mir nicht bekannt. Das war in den Gremien, also im Bundesvorstand, in der Fraktion, war das nie ein Thema. War auch mit Sicherheit, wie man jetzt lesen musste, von der Sprache her und vom Stil her nicht diskutabel. Aber klar ist natürlich, ja, das ist normal. Dass Parteien Szenarien planen, auch über den Ausstieg nachdenken. Das haben ja alle anderen Parteien auch gemacht. Und ja, das Ende der Ampelkoalition war und bleibt richtig, weil wir die ja erhoffte wirtschaftspolitische Wende nicht herleiten konnten. Ja, es ist jetzt aber gut und richtig gewesen, dass für die kommunikativen Fehler der Generalsekretär die personelle Verantwortung übernommen hat.
Aber wie glaubwürdig ist das, dass der Generalsekretär der Partei nicht gewusst haben soll, was in dem Papier steht und welche Worte da verwendet werden sollen?
Ja, ich kann das auch von außen nicht bewerten, weil ich auch den Vorgang selber nicht kenne. Insofern, ich habe da jetzt auch keinen Grund dran zu zweifeln. Es war ja ein Papier auf der Arbeitsebene, wo sich das Genscherhaus, sage ich mal, ja, rüsten wollte für den Fall des Falles, der ja relativ wahrscheinlich war. Ich glaube, die Spekulationen helfen jetzt ja auch nicht weiter. Es war leider notwendig, über die
Qualität
der Papiere habe ich
mich ja geäußert. Aber Herr Luksic, sich hinzustellen und zu sagen, es hat dieses Papier nicht gegeben, es hat kein geplantes Szenario zu geben und sogar zu dementieren, dass bestimmte Wörter Kriegsrhetorik in dem Papier genutzt worden ist, das hat ja schon einen Geschmack für die Partei. Wie groß schätzen Sie den Schaden für die FDP im Wahlkampf?
Ja, der Inhalt und der Stil des Papiers, der ist, wie gesagt, indiskutabel. Aber entscheidend ist ja, dass die FDP am Ende des Tages Haltung bewiesen hat und ja auch dafür gesorgt hat, dass es zu einer notwendigen Neuaufstellung kommt in Deutschland. Weil es ging ja am Schluss um die Frage, schafft man eine wirtschaftspolitische Wende, ja oder nein? Und das war mit dieser Konstellation ja offensichtlich für alle nicht mehr möglich.
Hat die FDP mit diesem Vorhaben nicht vielleicht auch künftige Koalitionspartner verprellt? Also von der CDU gibt es dahingehend schon Äußerungen. Da möchte ja keiner jetzt in eine Ehe eingehen mit jemandem, wo man nicht ganz genau weiß, ob der dann nicht hinterrücks schon die Messer zückt.
Nein, ich glaube, es ist völlig normal, dass Koalitionen zum einem Ende kommen, wenn sie nicht mehr gut arbeiten. Und wenn die FDP ihre inhaltlichen Vorstellungen nicht durchsetzen kann, dann auch über solche Szenarien nachdenkt. SPD und Grüne haben ja das Gleiche parallel gemacht. Also aus dem Bereich der Union höre ich ja eher Zustimmung dafür, dass ja aufgrund der Haltung der FDP die Koalition beendet wurde. Aber es liegt jetzt an der FDP, die notwendige Stärke bei der Wahl zu gewinnen. Und dann hängt es davon ab, ob die FDP eine Rolle spielt oder nicht.
Ich höre da wenig Selbstkritik, Herr Luksic. Also es ist ja nun doch so, dass dieses Papier einfach auf dem Tisch liegt, dass diese Worte D-Day, es ist von einer Feldschlacht die Rede, von einem Torpedo, das in einer Zeit, wo an den Grenzen Europas ein Krieg tobt, ist das angemessen innerhalb einer Koalition, an der man immerhin noch beteiligt war?
Da haben Sie mich aber wissentlich falsch verstanden. Ich habe das Papier schon dreimal als indiskutabel kritisiert. Sowohl den Stil als auch die Sprache. Und ja, deswegen wurden auch politische Konsequenzen gezogen. Das ist nicht die Sprache, die für die politische Auseinandersetzung geeignet ist. Deswegen ist es ja auch notwendig, dies zu kritisieren, was ich auch gemacht habe, eine Wortwahl, die nicht in Ordnung war.
Seit ein paar Tagen hängen hier im Saarland Wahlplakate von Ihnen. Wann haben Sie die denn in Auftrag gegeben? Das sind die ersten Wahlplakate, die hier hängen von der FDP.
Genau, die haben wir sofort nach dem Ampel aus konzipiert und in Auftrag gegeben. Es sind einige wenige, die hängen. Und ja, weil wir auch natürlich für die Position der FDP werben. Und deswegen haben wir da schnell reagiert. Und das war ja auch klug, weil das ist jetzt sichtbar, weil wir als Einzige da schnell reagiert haben.
Soweit der saarländische FDP-Vorsitzende Oliver Luksic im Interview auf SR3. Neben dem FDP-Generalsekretär Bijan Djirsaray ist auch der FDP-Bundesgeschäftsführer Carsten Reimann zurückgetreten. Er soll das sogenannte D-Day-Papier verfasst haben. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Zug, hören Musik oder schicken mit dem Handy Nachrichten an Freunde, was man so macht im Zug. Und plötzlich sticht von hinten jemand mit dem Messer auf Sie ein, trifft Sie am Hals. Eine Horrorvorstellung, die im Juni dieses Jahres für einen 21-Jährigen aus Merzig in der Regionalbahn nach Saarbrücken Realität geworden ist. Man kann es sich gar nicht richtig vorstellen hier. Der junge Mann hat die Attacke überlebt, Gott sei Dank, und ist heute mit seinem Angreifer konfrontiert worden. Vor dem Landgericht hat der Prozess gegen einen 32-Jährigen begonnen, der sich kurz nach der Tat der Polizei gestellt hatte. Thomas Gerber beobachtet den Prozess für uns. Thomas, ist denn heute klar geworden, warum der Beschuldigte das gemacht hat überhaupt?
Nein, ist es eigentlich nicht heute. Ist gar nicht klar geworden, muss man sagen. Klar geworden ist lediglich, dass er die Tat begangen hat. Also der 32-Jährige, der aus der Türkei stammt, hat ein Geständnis abgelegt. Das war keine Überraschung. Dann gab es aber hinsichtlich des Motivs dann doch eine kleine Überraschung. Denn bei der Polizei hatte der Beschuldigte noch erklärt, er würde Stimmen hören, er sei schizophren, habe die Tat aus einem Drang heraus begangen. Heute hat nun sein Anwalt erklärt, nein, Stimmen hört mein Mandant nicht, das sei nicht der Fall gewesen. Es sei vielmehr eine Ausnahmesituation gewesen, eine schwierige Lage sei es für ihn damals gewesen im Juni. Er sei von seiner Lebensgefährtin quasi getrennt gewesen. Er habe in der Türkei mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin Probleme gehabt und dann sei es in ihm explodiert. Und er habe durch die Tat in den Knast gewollt, denn ihm habe die Ausreise in die Türkei gedroht und er wollte dann bei seinen Eltern möglichst nahe bleiben im Knast halt.
Ist das glaubwürdig, nachdem er ja zunächst selbst gesagt hat, er hat Stimmen gehört?
Na, also glaubwürdig ist es gar nicht. Es wurden heute auch Angehörige von ihm gehört, der Vater und die Schwester, und die berichteten davon, dass er schon früher Stimmen gehört habe, auch in der Türkei schon deswegen in der Psychiatrie gewesen sei und psychiatrisch behandelt worden sei. Das Ganze ist möglicherweise der Versuch aus der Forensik, dort befindet er sich ja derzeit, rauszukommen. Das ist kein Hotelforensik, das ist möglicherweise gar schlimmer als Knast. Es ist auch ein Stück weit eine Ungewissheit. Seit dort, da weiß man nie, wann man rauskommt. Also ihm scheint eine Verurteilung lieber zu sein. Psychiatrisch gesehen für den Gutachter könnte diese Kehrtwende bei ihm auch möglicherweise gar nichts nützen. Denn so eine Krankheitsuneinsicht, die gehört zu so einer Krankheit wie Schizophrenie. Also ich könnte mir vorstellen, die Gutachterin sieht das genauso.
Wie geht's denn dem Opfer heute, dem 21-Jährigen aus Merzig?
Also der 21-Jährige, er war heute mit dem Angreifer konfrontiert. Auf mich hat er überraschend stabil gewirkt. Er leidet natürlich immer noch unter den Folgen des Ganzen. Er kann beispielsweise nicht gut schlafen, traut sich auch kaum in den Bus oder auch in den ÖPNV. Da ist heute dann Entschuldigung von den Beschuldigten an ihn gerichtet worden. Ob er sie angenommen hat, kann man nicht sagen, entgegengenommen. Aber insgesamt, ich muss sagen, der 21-Jährige, der junge Mann aus Merzig, er wirkte äußerst stabil.
Wie geht's jetzt weiter mit dem Prozess? Die Schuldfrage ist ja offensichtlich geklärt.
Ja, das ist klar. Also die Beweislage ist dermaßen klar, das ist so minutiös dokumentiert, was da passiert in der Regionalbahn. Da gab es Videoaufnahmen. Also da sieht man, dass der wirklich aus heiterem Himmel plötzlich auf seinen gegenüber sitzenden Kollegen und Fahrgast eingestochen hat, ohne vorher überhaupt mit ihm zu reden. Also jetzt geht es in dem Prozess eigentlich nur darum, die Tat ist bewiesen. Es ist die Frage, versuchter Mord, kommt der dann in den Knast oder in die Forensik?
Vielen Dank, Thomas Gerber, mit diesen Informationen aus dem Prozess vorm Landgericht. Im Juni dieses Jahres war ein junger Mann in der Regionalbahn niedergestochen worden, hier in Saarbrücken. Der mutmaßliche Täter steht vor Gericht. Der Dezember hat noch gar nicht angefangen, aber die Weihnachtssaison ist schon voll im Gange im Saarland. Nur dieses Wochenende haben Sie die Chance, den Weihnachtsgarten im Deutsch-Französischen Garten in Saarbrücken zu besuchen. Der ist sehr beliebt, kann ich sagen. Also da ist immer schön viel los bei dem Wetter. Ist ja auch einfach perfekt, dahin zu gehen. Wir haben unseren Reporter Max Zettler hingeschickt. Max, hast du schon was Besonderes entdeckt im Weihnachtsgarten?
Es gibt eine ganze Menge Besonderes hier im DFG und laut der Stadt sind mehr als 160 Stände aufgebaut. Ich bin vorhin mal ein bisschen um den See gelaufen, einmal eine ganze Runde und habe ein bisschen geguckt und bin da zum Beispiel auf einen kleinen Stand von einer kleinen Bierbrauerei aus Kleinblittersdorf gestoßen. Die bieten Glühbier an. Die Verkäuferin Ute Morten hat mir mal beschrieben, was das sein soll.
Das wird halt wie ein Glühwein in so einem Behälter heiß gemacht. Und das ist ein spezielles Weihnachtsbier mit feinen weihnachtlichen Aromen, heiß getrunken.
Warmes Bier ist ja eher sowas, was man so vom Festival oder so kennt, wo man auch so denkt, ne?
Früher als Kind habe ich das gekriegt, wenn ich Magenschmerzen hatte. Also ist eigentlich schon bekömmlich, ja.
Ich habe es jetzt selbst auch nicht probiert. Ich bin ja im Dienst. Aber es soll sehr weihnachtlich, so ein bisschen löblich. Anis, vanillig schmecken. Jo. Ein paar Schritte neben dem Bierstand war noch ein Stand, der Einhornwaffeln angeboten hat. Da hat Dan Buchert mir erklärt, was das sein soll.
Für kleine Kinder, Einhörner, besonders für kleine Mädchen, ist ja halt ein Einhorn was ganz Besonderes. Und wenn die das dann sehen, das ist halt ein bisschen magischer als nur eine Waffel am Stiel.
Und an diese Waffel am Stiel kommen dann eben noch Smarties oder ein paar bunte Streusel drauf. Zack, fertig. Magie.
Und ich würde mal tippen, dass das Einhorn vielleicht noch eine Weihnachtsmütze auf den Kopf kriegt oder aufs Einhorn.
Irgendwie sowas, jo.
So irre weihnachtlich sind die Einhörner ja so an sich nicht. Du warst ja um 13 Uhr schon da vor Ort im DFG am hellerlichten Tag. Jetzt ist schön klar noch hier in Saarbrücken im Moment. Aber ganz offiziell wird der Garten erst heute Abend eröffnet. Und ja, dann ist es natürlich von der Atmosphäre einfach auch noch mal schöner, wenn alles bunt erleuchtet ist. Sind jetzt denn überhaupt schon Leute da unterwegs?
Auf jeden Fall. Also hier an unserem Reportagewagen laufen ganz viele Leute schon vorbei. Auch als ich vorhin da war um 13 Uhr, als der aufgemacht hat, sind schon jede Menge Leute durch den Garten geschlendert. Ich habe an einem der Glühweinstände Astrid und Judith getroffen. Das sind richtige Stammgäste. Die waren bisher alle 3 Jahre hier, seitdem es diese Weihnachtsgärten gibt. Und ich habe mal gefragt, warum sie schon so früh vorbeikommen.
Damit wir problemlos einen Parkplatz bekommen und noch alle Stände schön angucken können.
Haben Sie schon irgendwas gesehen, was Ihnen besonders gut gefallen hat?
Wir sind erst bis hierher gekommen. Ich habe aber schon Käse gekauft.
Ich habe auch schon gekauft am ersten Stand. Einen kleinen Adventskranz.
Wir haben das Wetter auch extra so bestellt. Nee, ist super.
Vor allem um die Zeit ist es wirklich noch schön. Man sieht die Stände und wird nicht durchgeschoben. Es ist zwar abends schöner, wenn es beleuchtet ist.
Für uns ist es so halt bequemer.
Du hast es schon gesagt, dass der Andrang ist groß und auch hier Astrid und Judith haben es schon bestätigt. Und auch Manfred an einem anderen Glühweinstand hat mir genau das auch nochmal gesagt.
Wenn er voll ist gegen Abend, das ist für mich sehr anstrengend dann halt. Dann lieber so schön gemütlich durch, Glühwein trinken, alles anschauen, Frau Schopp noch ein bisschen dabei, da passt das.
Und ist gut?
Ja, der ist gut. Er hat zwar lieber einen Weißen getrunken, weil der mal besser schmeckt, aber den hat er leider nicht da am Stand.
Da kann ja sein, dass heute noch einer drin ist.
Ja, ne? Schauen wir mal. Wird schon noch was finden.
Der Andrang ist ja verständlich, weil den Weihnachtsgarten gibt es ja nur dieses Wochenende.
Ganz kurz zum Schluss noch, Max, wir haben gesagt, es ist viel los, Weihnachtsgarten. Christkindlmarkt ist ja sowieso verkaufsoffener Sonntag, am Sonntag dann auch noch in Saarbrücken. Worauf sollten die Menschen denn achten, wenn sie jetzt am Wochenende nach Saarbrücken wollen? Wo können sie parken?
Also ich kann jetzt schon sagen, der FCS übrigens spielt ja auch noch am Sonntag.
Richtig,
also da wird die
Kamphauser Straße noch voll sein.
Genau, die wird auch noch gesperrt. Mhm. Die Parkplätze um den Garten rum sind jetzt auch schon komplett voll und es gibt Ordner, die Leute zum Beispiel abweisen. Ich durfte jetzt hier parken, weil ich drüber berichte, aber Normalos dürfen dann hier nicht hin. Die Veranstalter, mit denen habe ich gequatscht, raten dazu, die Shuttlebusse zu benutzen. Es gibt 4 Linien, die kommen aus allen Himmelsrichtungen und die fahren alle 15 bis 30 Minuten, je nach Linie, aber mit denen kommt man locker hier hin, hieß es.
Okay, das sollte machbar sein. Das ist ein gutes Angebot, denn da rum zu Gurkenparkplatz zu suchen, kann ich überhaupt nicht empfehlen. Vielen Dank, Max Zettler, mit diesen Eindrücken vom Weihnachtsgarten im DFG in Saarbrücken. Sonntag ist der erste Advent und der 1. Dezember. Es ist also noch ein bisschen was zu tun. Adventskranz raus, Adventskalender bestücken und vielleicht auch schon Weihnachtspost verschicken, damit sie rechtzeitig ankommt. Ihre Weihnachtspost können Sie dieses Jahr mit einem Saarland-Motiv noch versehen. Auf der Weihnachtsbriefmarke 2024 ist nämlich eins der Kirchenfenster in der Tholayer Abteikirche abgebildet. Das Fenster heißt Himmlisches Licht. Das hat die deutsch-afghanische Künstlerin Mahbuba Maksudi gestaltet und SR3-Reporterin Lea Kielnecker ist nach Tholey gefahren und hat sich da auf die Suche nach der Vorlage für die Briefmarke gemacht.
Ja, ich bin jetzt noch draußen vor der Abtei und man sieht schon von draußen, dass es da ziemlich viele Fenster gibt in der Kirche. Ich bin mal gespannt, ob ich das Richtige finde. Ist ja recht ruhig hier heute, nicht viel los, aber Sie sind da, Pater Wendelinus, und Sie haben auch welche von den Briefmarken mitgebracht, genau. Wenn ich das richtig sehe. Ne? Vielleicht werfen wir erstmal einen Blick drauf. Also ich sag mal ganz neutral, man sieht einen Mann, der ein Baby in den Arm hält und auch noch eine Frau und es ist ja farbenfroh, ne? Rot, genau. Orange, Gelb.
Genau.
Und ich habe schon gelesen, dass sich das entsprechende Fenster im Nordchor befindet. Genau. Wenn ich jetzt hier mal meinen Handy-Kompass nehme, dann ist Norden so da drüben.
Genau.
Wir haben jetzt auch noch zwei Besucher hier. Woher kommen Sie?
In der Nähe von Ida Oberstein aus Allenbach.
Und sind heute auch zum ersten Mal hier in der Abtei.
Das ist richtig.
Ich zeige Ihnen mal, wie das Motiv aussieht auf der Briefmarke. Dann können wir uns mal gemeinsam auf die Suche machen, ob Sie das hier entdecken können. Also Sie wissen schon, es ist da vorne irgendwo.
Ja, wir haben da vorhin ein bisschen gespitzt.
Also hier die Fenster an der Seite sind ja eher so grün. Die sind es ganz offensichtlich nicht, weil hier haben wir ja eher orange im Hintergrund. Also von hier aus können wir es noch nicht sehen. Ne? Gucken wir mal um die Ecke. Ist auch gut versteckt. Man muss wirklich bis ganz nach vorne gehen, damit man dieses Detail von der Briefmarke dann hier entdecken kann. Ne? Aber finden Sie, das ist ein schönes Motiv für so eine Weihnachtsbriefmarke?
Ja, wenn man moderne Briefmarken mag oder wenn man moderne Fenster, Kirchenfenster mag, dann schon, denke ich, ja.
Und so eine Briefmarke ist ja dann vielleicht auch eine schöne Möglichkeit, wie das Fenster mal aus der Kirche raus und in die...
Zu den Menschen. Ja, ist eine besondere Weihnachtspost, dann hat man eine besondere Briefmarke drauf zu Weihnachten. Finde ich schön, ja.
Ja, Pater Vendalinus, lösen Sie mal auf, was sehen wir denn jetzt hier eigentlich auf dem Fenster?
Das ist also die heilige Familie, Maria mit Josef und dem Jesuskind, aber nicht so in der Tradition wie im Lukas-Evangelium, in der Krippe, sondern die zentrale Darstellung. Und in dem Fenster gibt es eine revolutionäre Idee. Man hat den Jesusknaben in die Hände seines Ziehvaters Josef gegeben.
Und der Gästeführer Joachim Ohlmann ist auch gerade da. Der sieht auf dem Fenster ein bisschen was anderes.
Wir sehen hier im Fenster einmal den Propheten Simeon, der das Kind Jesus in den Arm hält. Und oben rechts sehen wir dann die Person in Blau. Es handelt sich nach meiner Interpretation um die Prophetin Hanna, die tritt hinzu und lobt ebenfalls das Kind und seine Mutter.
Also offensichtlich ist dieses Kirchenfenster ein spannendes Kunstwerk, das ganz unterschiedliche Sichtweisen zulässt. Und auch die Künstlerin Mahbuba Maksodi hat sich da nie festgelegt, was das dann jetzt letztendlich hier darstellen soll. Für sie ist es natürlich jetzt auch eine große Ehre, dass ihr Motiv auf der Weihnachtsbriefmarke zu sehen ist. Und sie hat sich auch besonders gefreut, dass beim Verkauf der Briefmarke auch ein Teil des Geldes für gute Zwecke gespendet wird. Also rundum ein schönes Weihnachtspaket.
Also nochmal zusammengefasst, wenn Sie sich das Fenster auch mal anschauen wollen in der Abtei in Tholey, zum Eingang rein, direkt links an der Wand entlang, dann bis nach ganz vorne durchgehen. Da sehen Sie dann drei Fenster vor sich und davon ist es das linke. Und die Weihnachtsbriefmarke mit dem Fenster drauf, den können Sie in der Abtei auch bekommen oder bei der Post oder zur Not auch im Internet. Und sich mal die Fenster an der Tholeyer Abtei anzugucken, da schadet ja sowieso auf gar keinen Fall. Lea Kielnecker war für uns unterwegs.